Hi, ich bin Juliane Eberwein, schön, dass du dabei bist. Heute geht's bei Alpha und Omega um ein Handwerk, das so alt ist wie die Menschheit und trotzdem ganz modern wirkt, wenn man Luisa Lüttig kennenlernt. Sie ist Steinmetzin und Steinbildhauermeisterin, war Miss Handwerk 2022 und zeigt als Steinfluencerin auf Social Media, wie spannend und kreativ ihr Beruf ist. Wir sprechen darüber, was sie antreibt, warum gerade Grabsteine ihre Leidenschaft sind und wie sie sich in einer Männerdomäne behauptet. Willkommen, Luisa Lüttig.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Luisa, du bist Steinmetzin in 5. Generation. Wie kam es denn dazu? War das Familientradition oder eine ganz bewusste Entscheidung deinerseits?
Also ich würde sagen, so ein bisschen was von beidem. Ich glaube, den Beruf kennen mittlerweile einfach viel zu wenig junge Leute. Und dementsprechend bin ich einfach sehr, sehr dankbar, dass ich das so in die Wiege gelegt bekommen habe. Aber andererseits war es schon auch eine sehr bewusste Entscheidung. Mich hat da keiner reingedrängt, eher im Gegenteil.
Du wolltest gerne.
Ich wollte, schon immer. Mhm.
Du hast ja auch mit 15 schon in der Werkstatt von deinen Eltern mitgearbeitet. Was hat dich denn damals schon so begeistert daran?
Einfach die Arbeit mit Stein und mit den Händen. Ich habe ja mit 15 meine Ausbildung nach der Realschule angefangen und war dann mit 18 ausgelernt. Ich habe das einfach ja schon immer geliebt, was mit den Händen zu erschaffen und am Ende des Tages zu sehen, was ich geleistet habe.
Mhm. Standst du dann als Kind auch schon mit deinen Eltern in der Werkstatt? Wie muss man sich das vorstellen?
Also ich hatte einen Laufstall in der Werkstatt und im Büro. Und ich war natürlich mehr im Büro dann bei meinen Eltern und nicht so sehr in der staubigen Werkstatt. Aber ich war eigentlich ja immer mit im Betrieb. Ja.
Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du deinen Eltern dann gesagt hast, ich möchte übrigens auch Steinmetzin werden? Was war das für ein Moment?
Ich war mit meiner Mama im Auto und die hat dann direkt auf die Bremse getreten und die so, was? Und dann hatten wir ein klärendes Gespräch, dass ich verschiedene Praktikum machen muss. Und dann war ich in ganz vielen verschiedenen Steinmetzbetrieben und habe mir das alles angeschaut, weil es hieß, es bringt nichts, also meine Eltern wollten nie, dass ich zu Hause lerne, nicht weil sie mich nicht mögen, sondern weil es halt einfach besser ist, die Erfahrung woanders zu sammeln und nicht die Chefstochter zu sein. Und so war ich dann in ganz vielen verschiedenen Betrieben, habe ganz viel von diesem wundervollen Handwerk gelernt und gesehen. Und habe dann für mich beschlossen, ja, das ist es.
Weißt du, was mich daran wundert? Manche Eltern würden ja sagen, ja, meine Tochter tritt in die gleichen Fußstapfen. Warum war das für deine Mama erstmal so, oh, sie will Steinmetzin werden?
Ja, weil die ganz genau weiß, wie hart es halt einfach ist. Also ich meine jetzt nicht die körperliche Arbeit, wir haben mittlerweile Hilfsmittel, das ist es nicht, sondern einfach die Selbstständigkeit. Natürlich war nicht von Anfang an klar, dass ich dann auch den Betrieb übernehme. Also das kann man einer 15-Jährigen, glaube ich, noch nicht direkt zumuten, beziehungsweise das weiß man ja damals oder wusste man damals noch nicht, dass ich in diese in diesen Betrieb mit einsteige. Aber andererseits ist es halt schon so, dass wenn man im Winter draußen sein, das ist schon auch echt hart. Also wenn jetzt alle frösteln, wenn sie morgens ihr Auto freikratzen und ins Büro fahren, wir sind die ganze Zeit da draußen. Und klar haben wir auch eine Werkstatt, ich will es jetzt nicht schlecht reden, aber es ist nicht einfach als Frau im Handwerk generell, aber halt einfach das Handwerk an sich und generell die Selbstständigkeit.
Gab es einen Moment, wo du das mal bereut hast?
Nee, eigentlich nicht. Nee, also gab es nicht. Natürlich ist es nicht immer einfach und natürlich ist es so, dass man mal einfachere Phasen hat und mal fällt es einem schwerer. Also jetzt, wo die Tage kürzer werden und man wirklich bei Minusgraden dann teilweise draußen ist, das ist nicht schön. Ich saß bei minus 12 Grad auf dem Gerüst in Zürich und habe da eine Fassade restauriert. Also da kann man sich vorstellen, dass das jetzt nicht gerade das Must-Have ist. Also stand nicht auf meiner Liste, die ich unbedingt erlebt haben wollte. Aber heute sitze ich hier und ich kann sagen, also auch bei minus 12 Grad habe ich meinen Job einfach geliebt.
Nehmen wir uns mal mit rein in deinen Job. Was macht man als Steinmetzin und Steinbildhauermeisterin?
Ja, das ist total vielseitig. Viele denken ja an den Grabsteinmetz. Das ist natürlich auch der am weitesten verbreitete. Aber ich sag mal, das ist nicht alles. Also eigentlich machen wir alles, was mit Naturstein zu tun hat. Und das macht es auch so schön. Wir sind im Baubereich, in der Denkmalpflege, also in der Erhaltung von Kirchen und alten Steinsubstanzen, in der Bildhauerei, wo wir einfach Kunst erschaffen, die für immer bleibt. Und Fußböden, Poolumrandung, Badgestaltung. Ich kann nicht aufhören.
Der Beruf, der gilt ja schon als klassische Männerdomäne. Wie oft hörst du Sätze wie, echt jetzt, du als Frau bist Steinmetzin?
Also ich muss sagen, je älter ich werde, desto einfacher wird es, weil man einem jungen Mädchen irgendwie noch weniger Kompetenz zuschreibt als dann einer Frau.
Verstehe.
Jetzt, wo ich 27 bin, kann ich sagen, ich werde ganz anders wahrgenommen, aber auch, weil ich andere Kompetenzen habe vielleicht als 17-Jährige. Ich für mich kann sagen, also ja, es ist halt jetzt nicht gerade schwierig, aber auch nicht wirklich einfach. Und wir als Frauen im Handwerk, wir haben, glaube ich, generell ein härteres Standing. Aber ich würde auch gar nicht mehr sagen, dass Steinmetz wirklich eine Männerdomäne ist.
Also hat sich auch im Laufe der Zeit gewandelt, höre ich raus. Wie anstrengend ist die Arbeit körperlich? Wie muss man sich das vorstellen?
Also dadurch, dass wir mittlerweile, wir haben einen Kran, wir haben einen LKW, wir haben bei uns im Betrieb auch Krananlagen, sodass man in der Theorie nichts mehr heben muss und man einfach unterschiedliche Hilfsmittel hat, ist natürlich jetzt trotzdem 8 Stunden stehen und auch ja, manche Sachen, die kann keine Maschine abnehmen und kann auch keine Maschine erleichtern. Aber vieles wird unterstützt. Und deswegen ist es für Frauen in jeder Statur, generell für Menschen in jeder Statur eigentlich machbar.
Aber trainierst du dafür auch noch extra, dass du das schaffst von der Arbeit her?
Ich wünschte, ich würde mehr ins Training gehen, einfach auch um den Rücken zu stärken und die Kniegelenke und das alles. Das kann ich nur empfehlen, dass man sich da nicht nur auf die Arbeit verlässt, aber ja, da fehlt mir momentan leider die Zeit.
Was reizt dich an dem Material Stein? Ich stelle mir vor, wenn man in diesen Beruf geht, dann braucht man da ja auch eine Faszination für. Was ist es bei dir?
Also Stein ist nicht gleich Stein und das ist halt das Schöne, weil es gibt so viele unterschiedliche Materialien, also im Stein selber, von Weichgestein, Sandstein, Kalkstein, Marmor, Granit, einfach selbst diese Überspezifikationen haben halt einfach noch so viel Unterordnungen, sage ich mal, und so viele andere Materialien, die in diese Kategorien fallen. Und es gibt noch viel mehr Kategorien an Stein. Und einfach aus was, wo so hart und aus der Natur und so roh und so rustikal wirkt und irgendwie so massiv auch einfach ist, etwas zu gestalten, was nachher weich ist und wo das Leben, was auch im Stein drinsteckt, widerspiegelt. Das ist total schön, sowas zu erschaffen.
Aber was verstehst du unter das Leben, das im Stein drinsteckt?
Also Stein lebt ja. Stein ist ja kein totes Material. Man muss überlegen, dass das über Millionen Jahre entstanden ist. Und es entsteht ja auch jetzt im Moment weiter Stein. Also es ist ja nicht so, dass die Natur irgendwann mal gesagt hat, so, das haben wir und das war's jetzt. Sondern es entsteht ja weiter Stein. Wenn man durch ein Flussbett geht, wenn man am Strand entlang läuft und wenn man diese ganzen kleinen Dinge mitnimmt und das mal wahrnimmt, was ist alles Stein und wie entsteht der, wie der die Flussmündung läuft und das alles, die Sedimentierung auch von Naturstein und einfach alles, was da dazugehört, ist das total spannend und da merkt man, das Material lebt.
Man hört so deine Begeisterung raus, das ist so schön. Hast du einen Lieblingsstein?
Ja, tatsächlich.
Was ist
Jura-Kalkstein, weil er nicht so hart ist, aber man kann die Oberfläche ganz toll aufpolieren und kann dadurch ganz schöne Effekte ohne Farbe einfach im Stein widerspiegeln.
Euer Betrieb, der liegt ja direkt am Göppinger Hauptfriedhof. Das heißt, Grabsteine gehören zur täglichen Arbeit, die machst du aber auch sehr gerne. Was fasziniert dich gerade an Grabsteinen? Warum machst du das gern?
Ah, das ist schwierig zu sagen. Also Grabsteine, viele verbinden den Tod und die Trauer als was Schlechtes und viele haben Angst davor. Aber dadurch, dass ich einfach damit groß geworden bin, ist es für mich nichts Schlimmes. Also wir wissen alle, irgendwann muss jeder mal gehen. Und natürlich tut es weh. Und wenn jemand geht, ich habe das selber mehrfach in der Familie jetzt schon erlebt, dann ist es ein einschneidender Prozess und das verletzt einen. Und wenn man in dieser Verlorenheit, die man da empfindet, etwas findet, und das kann der Grabstein, der Friedhof sein, das muss er nicht. Aber wenn man in diesem Trauerprozess etwas findet, was einem Halt gibt und was einem diese Person widerspiegelt, das ist meine Arbeit, dass man einfach was hat, wo man hingehen kann, wo man dran festhalten kann, wo man an die guten und an die schlechten Zeiten denken konnte. Und das muss ein Grabstein widerspiegeln. Es ist die letzte Ehre, die wir erweisen können. Und ich habe die Ehre, dass ich das machen darf.
Wenn du sagst, das muss der Grabstein widerspiegeln, worauf achtest du denn, dass dann der Stein wirklich auch zu dem Menschen passt? Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor.
Ja, also man hat ja, deswegen ist es so, dass wir keine Online-Verkäufe oder irgendwie sowas anbieten. Das gibt es ja mittlerweile auch. Aber uns ist ein persönliches Beratungsgespräch einfach super wichtig. Weil da kann ich einfach herausfinden, oder unser Team, sag ich mal, unsere Familie Lüttig, da können wir herausfinden, wie war denn der Verstorbene? Wie ist mein Gegenüber? Wie sind die Hinterbliebenen? Was ist wichtig an der Grabstätte? Viele sagen immer pflegeleicht. Pflegeleicht heißt aber nachher nicht, dass es einfach nur ein schwarzer polierter Stein sein muss, weil auf schwarz poliert sieht man beispielsweise die Wasserflecken viel mehr, als wenn ich einen Stein mit Maserung habe. Also man hat da einfach so viele unterschiedliche Varianten, wie man sich da so vortasten kann. Und so entsteht in meinem Kopf ein Bild, wie die Familie dieses Grab nutzen möchte und was diese Familie braucht in Zukunft. Und gleichzeitig, wer derjenige war, den die Familie vermisst. Und ja, so entsteht mein Bild. Das bringe ich auf Papier. Und entweder es gefällt oder es gefällt nicht. Aber dann ändern wir noch mal was ab.
Das heißt, im Zweifel wirfst du die Skizze weg und beginnst noch mal von vorn?
Das ist hunderte Male passiert, natürlich. Nur weil ich dieses Bild habe, heißt es nicht, dass dieses Bild von Anfang an das Richtige ist. Aber man kann dann gemeinsam eben dran arbeiten, bis man das Richtige findet. Das ist Beratung.
Also man merkt schon, wenn man dich sprechen hört, dass da wirklich auch eine Beratung eine gute Sache ist. Also mit diesen verschiedenen Steinen, das ist jetzt auch was jetzt nicht so ganz geläufig ist, wie welcher Stein dann sich wie macht auf dem Grab. Die Geschichten, die du da hörst in den Gesprächen, das sind ja zum Teil auch tragische Geschichten. Menschen sind gestorben. Wie nah lässt du das an dich ran, weil du das auch für deine Arbeit brauchst, dann ein Stück weit einzutauchen? Und wo schaffst du für dich auch ganz bewusst Distanz, damit du deinen Job gut machen kannst? Wie handelst du das für dich?
Also so, ich habe das am Anfang, also man muss das erst lernen, das wirklich auf der Arbeit zu lassen. Und ich schaffe es bis heute nur teilweise, weil natürlich die Jahrgänge von meinen Eltern, das trifft mich natürlich, weil ich mir dann vorstelle, okay, das rückt irgendwie immer näher und da bekommt man dann natürlich Angst, dass man irgendwann mal aufwacht und ohne Mama ist. Und der Gedanke, der, ich glaube, zerreißt jedem das Herz. Aber, und auch ohne Papa. Aber ja, abgesehen davon sind für mich die schlimmsten Gräber und gleichzeitig auch die bedeutendsten und schönsten Kindergräber. Mhm. Und die nicht mit nach Hause zu nehmen, das ist für mich unmöglich. Mhm. Das habe ich zum Glück nicht so häufig, aber abgesehen davon, ja, versuche ich das eben auf der Arbeit zu lassen. Und eben das Ende macht das Leben so kostbar. Und ich kenne es mein ganzes Leben lang schon, dass es eben ein Ende hat irgendwann.
Mhm. Wenn ich es recht weiß, dann hast du für ein Kindergrab auch ein Löwenbaby mal gestaltet. Du hast auch einen anderen tollen Grabstein gestaltet, eine Schreibmaschine, also wirklich ganz extravagante Grabsteine. Wie entstehen solche Ideen?
Ja, also das entsteht natürlich auch in Kontakt mit den Kunden, mit den Hinterbliebenen. Und das Löwenbaby, das ist mir sehr ans Herz gewachsen, weil einfach auch die Eltern sehr junge Eltern waren. Und ja, jetzt mittlerweile haben sie ein Baby bekommen und ja, die das kleine Mädchen, was es leider nicht geschafft hat, was so gekämpft hat und es nicht geschafft hat, das hat einfach ein Kämpferherz und was kann schöner und süßer kämpfen als ein kleiner Löwe. Und deswegen ist es von den Hinterbliebenen so gewünscht worden. Und dann versuche ich das natürlich, so schön es geht, umzusetzen.
Mhm. Welche Geschichte steckt hinter der Schreibmaschine?
Da muss ich gestehen, ich habe da noch woanders gearbeitet. Das ist gar nicht mein Entwurf. Ich habe einfach nur eine 1:1 Schreibmaschine, genauso wie die, die jetzt gerade abgebildet ist, habe ich vorgesetzt bekommen in die Werkstatt und dann hieß es, und mach mal.
Wow.
Und ja, there we are. da ist die Schreibmaschine, genau.
Wie lange arbeitet man dann daran? Also das ist ja schon jetzt auch nicht in 2 Wochen fertig, oder?
Ja, also ich sag mal, an solchen Bildhauerarbeiten, da verdient man theoretisch nicht so viel dran, weil auch wenn das Ganze natürlich ja, Geld kostet, man könnte niemals wirklich die Arbeitszeit bezahlt machen, die man da wirklich reinsteckt.
Also, gib uns mal einen Anhaltspunkt, von bis wie lange sitzt man an sowas?
Also ich glaube, für die Schreibmaschine habe ich Arbeitsstunden 2 volle Wochen mindestens gebraucht. Fürs Löwenbaby ähnlich. Nur, dass es einfach beim Löwenbaby hatte ich mehr Zeit dazwischen, wo ich nicht dran arbeiten konnte, weil ich solche Arbeiten immer zwischen das, ich sag mal, Alltagsgeschäft so ein Stück weit schieb. Und man braucht für solche Bildhauerarbeiten wirklich einen freien Kopf.
Ja, und, das glaube ich. Ja. Was wünschen sich denn Angehörige heute? Also gibt es da Trends, die du beobachtest?
Ja, also häufig geht es zur Urnengrabanlage oder Doppelgrab. Mhm. Also die normale Einzelgrabanlage, die ist momentan nicht so gefragt, sage ich mal. Und dann ist es eben häufig der Wunsch pflegeleicht. Viele gehen davon aus, dass die Kinder sich nicht darum kümmern können oder möchten. Mhm. Ich würde aber dringlich dazu raten, dass man eben mit diesen Kindern spricht. Weil es gibt viele Möglichkeiten, eine Grabanlage schön zu gestalten, sodass man trotzdem Trauerrituale vollziehen kann. Dass man am Geburtstag eine Kerze anzünden und an Weihnachten ein Gesteck ablegen kann. Und dass das dann auch von der Satzung und von allem erlaubt ist, ohne dass man jetzt eben das große Doppelgrab braucht, wo eben sehr pflegeintensiv ist. Also da wirklich auch auf die Hinterbliebenen hören und nicht denken, dass, ja, Hauptsache, die haben keine Arbeit. Das hören wir sehr häufig. Und im Nachhinein sind es dann die Hinterbliebenen, die sich Gedenksteine in den Garten setzen, weil sie halt einfach keinen anderen Ort zum Hingehen haben, wo sie sich wohlfühlen.
Mhm. Wie weit gehen eure Auftritte? Aufträge so lokal hinaus? Also beliefert ihr Göppingen oder auch drüber hinaus?
Also im Grunde genommen liefern wir überall hin, wo es gewünscht ist. Wir sind natürlich hauptsächlich im Göppinger Umkreis im Alltag, aber es gibt eigentlich, glaube ich, keinen Friedhof, wo wir sagen würden, nee, da liefern wir nicht hin. Ein Stein ging nach Köln, den ich gefertigt habe und wir haben ihn auch persönlich hingebracht. Berlin haben wir schon Steine aufgestellt, also
Sind keine Grenzen gesetzt.
Es sind keine Grenzen gesetzt.
Luisa, lass uns mal über deine Aktivität auf Instagram reden. Du bist da als Steinfluencerin. Wie kam das denn dazu, dass du plötzlich gesagt hast, Mensch, ich möchte mein Handwerk auch vor der Kamera zeigen. Ich richte mir da einen Account ein und gehe als Steinfluencerin auf Social Media raus.
Also erstmal muss ich sagen, dass es nicht meine Idee war, sondern die von meiner besten Freundin, weil ich selber bin total kamerascheu und würde niemals mich in Rampenlicht setzen.
Wirkt jetzt nicht so.
Ja, ich musste da auch erst reinwachsen. Aber ich für mich kann einfach sagen, also ja, meine beste Freundin, der habe ich damals immer Bilder geschickt von meiner Arbeit und habe gesagt, hey, guck mal, was ich gerade Cooles mache. Und so habe ich dann quasi meinen Freundeskreis immer so up to date gehalten. Und dann hat sie gemeint, hey, es gibt niemanden, der auf Instagram oder irgendwie in den sozialen Medien den Beruf der Steinmetzin wirklich repräsentiert. Mach das doch. Und dann dachte ich mir, nein. Und dann dachte ich mir irgendwann mal, ja, okay, ich probiere es mal. Und ja, jetzt sind da ein paar Leute zusammengekommen und ich mache es sehr, sehr gerne. Aber muss auch sagen, ich war früher viel aktiver dort, weil ich einfach jetzt durch den Betrieb und das alles weniger Zeit dafür habe und mehr in das echte Leben auch investieren möchte.
Mhm. Worum geht es denn auf deinem Kanal? Was zeigst du da alles?
Mein Alltag, soweit es mir eben das zulässt und einfach so ein paar Einblicke in das Steinmetzleben. Also wenn ich dreckige Schuhe habe, dann zeige ich, dass ich dreckige Schuhe habe. Und wenn ich gerade tolle Arbeiten habe, dann zeige ich da auch peu à peu, wie sowas entstehen kann und gebe ein paar Tipps und Tricks weiter. Es ging auch eine Zeit lang um Hausbau. Der ist jetzt zum Glück fertig. Jetzt geht es mit dem Garten weiter.
Welche Reaktion kriegst du auf deine Posts?
Eigentlich durchweg positive. Ja.
Gab es auch schon Kritik?
Ja, sicher. Wer bekommt keine Kritik? Also selbst im Alltag bekommt man ja hier und da mal Kritik. Und auf Social Media, da sind die Leute alle, fühlen sich freier, ihre Meinung kundzutun. Mhm. Ich als ehemaliges Mobbingopfer tue mir damit immer ein bisschen schwer. Aber auch das habe ich gelernt, einfach, ja, man muss nicht jede Meinung annehmen.
Das heißt, wie gehst du dann für dich damit um?
Blockieren und weitermachen.
Auch eine Taktik.
Ja.
Du machst das ja auch, um junge Menschen für das Handwerk zu begeistern. Und das war auch der Grund, weswegen du als Miss Handwerk 2022 dich beworben und dann ja auch gewonnen hast, oder?
Ja, genau.
Was hat Miss Handwerk dann, was hat dieser Titel mit sich gebracht für dich?
Ich glaube, ich konnte einfach mal den Fokus aufs Steinmetzhandwerk so ein Stück weit mehr legen. Ich hatte dadurch verschiedene Formate, wo ich auftreten durfte und wo ich einfach das Handwerk, eine Frau im Handwerk und das Steinmetzhandwerk repräsentieren durfte. Und das hat mir sehr, sehr viel bedeutet, weil es einfach ein, ich sag mal, aussterbender Beruf ist. Es gibt nicht mehr so viele, was einfach schade ist. Aber da jetzt einfach ein Jahr als Botschafterin fürs Handwerk tätig zu sein, fand ich total schön. Und ich sag mal, Botschafterin fürs Handwerk bin ich ein Leben lang, nicht nur 2022. Und dementsprechend war dieser Titel eine Ehre, ihn zu tragen. Und bin aber auch froh, wieder meiner regulären, ganz normalen Arbeit nachgehen zu können und nicht mehr ganz so viel vor der Kamera zu stehen.
Ja, wenn man junge Leute heute fragt, was willst du denn werden, dann kommt da oft ja irgendwas mit Medien. Was denkst du denn, was könnte motivieren, dass sich mehr für handwerkliche Berufe entscheiden?
Also ich glaube, es gibt sehr viele tolle Influencer oder Content Creator auf den sozialen Medien, die das Handwerk auch als das darstellen, was es ist. Nämlich es ist attraktiv, es ist nicht mehr einfach nur dreckig, es ist nicht mehr schlecht bezahlt. Also ja, ich bin 27, ich bin eine junge Frau und ich habe mein Haus fertig gebaut. Ich glaube, das können wenig von meinen Studierenden, FreundInnen so von sich behaupten. Und das allein zeigt, dass das Handwerk definitiv nicht das schlechte Standing hat. Mhm. Ich gehe jeden Abend lächelnd nach Hause. Und ja, ich glaube, es gibt keinen Zweig, der weniger oder der mehr Zufriedenheit irgendwie in den Menschen zeigen kann. Also es gibt wenig Burnout und ist einfach schön.
In Deutschland gibt es ja etwa 5000 Steinmetzbetriebe und da hat sich die Anzahl der Frauen, die da arbeiten, in den letzten Jahren verdoppelt. Würdest du das als Erfolg werten oder sind das einfach immer noch viel zu wenige?
Also ich sag mal, es sind generell viel zu wenig Menschen, die ins Handwerk gehen. Ich glaube aber auch, dass man viel zu wenig Möglichkeiten für Praktika hat in der Schule. Ich denke auch, dass es verpflichtend sein sollte, dass man, auch wenn man einen Gymnasialabschluss macht, trotzdem mal ein Praktikum in einem Handwerksunternehmen machen sollte, weil vielleicht verpasst man die Liebe seines Lebens. Und das nicht, weil der Ausbilder so toll ist, sondern weil einfach die Ausbildung so toll ist. Und das gibt 145 Berufe im Handwerk, ich glaube sogar noch mehr. Und die wenigsten davon haben bisher einen einzigen davon in ihrem Leben gesehen. Da haben sie was verpasst.
Wenn du so in die Zukunft blickst, was denkst du, was sind so die Chancen für euer Handwerk?
Die Chancen fürs Handwerk, die sehe ich eigentlich darin, dass wir uns mehr fokussieren auf junge Menschen zu bauen und dass wir einfach junge Menschen stärken, ins Handwerk zu gehen, weil es ist großartig. Deswegen kommt alle ins Handwerk, kann ich nur sagen.
Dankeschön. Luisa Lüttig, Steinmetzin aus Leidenschaft. Das war mein Gast und unser Thema heute bei Alpha und Omega.
Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel TV und auf YouTube. Weitere Infos findest du auf kirchenfernsehen.de und auf redaktion-kipp.de. Wenn du Fragen, Wünsche oder Feedback hast, schreib uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.